Sehnsucht nach Ruhe. Habe ich ein Bild mitgebracht, habe vorher aber die Tür nochmal aufgemacht, weil ich nicht wollte, dass ihr jetzt einschlaft. Also die Ruhe meine ich nämlich nicht. Also, unsere Sehnsucht nach Ruhe, ich denke, sie wird im Advent und im Voradvent nochmal besonders deutlich, weil sie uns so oft fehlt. Aber auch, dass wir sie uns eigentlich wünschen. Die Sehnsucht, die haben wir. Und dann sagen wir, ja, Weihnachten, Weihnachten, wenn ich dann alles geschafft habe. Aber genau darum soll es heute in meiner Predigt nicht gehen. Der hier vorne, der hat die Ruhe weg. Und ich finde das total cool, wie der da sitzt mit seinem gelben Hemd, das strahlt dann auch noch wie die Sonne. Die Augen hat er zu, das Drumherum geht ihn irgendwie gar nichts mehr an. Und sein Mund zeigt Ruhe, Zufriedenheit. Die Umgebung scheint für ihn unwichtig zu sein. Es ist ein Ausschnitt aus dem Titelbild von der Wochenzeitschrift Die Zeit aus dem April. Das fand ich so schön, dachte ich, das muss heute mit. Und jetzt schauen wir uns mal, was drumherum ist. Rot. Rot, als ob es brennt. Da brennt was. Die Autos haben schon gar keine Gesichter mehr, auch nicht von den Fahrern. Zwischendrin ein paar Leute, die irgendwie ihren Weg finden. Bei dem Bild muss ich an verkaufsoffenen Sonntag denken. Leute, los, schnell! Und der sitzt da. Mittendrin. Mittendrin. Ruhe inmitten einer brennenden, hektischen Umgebung. Das Bild habe ich mitgebracht, weil ich bei euch diese Sehnsucht wecken will. Diese Sehnsucht nach der Ruhe. Und auch die Hoffnung, dass das möglich ist, inmitten der Welt, wo wir sind. Viele verbinden, gerade in der Schule, wenn ich von Ruhe rede, am ehesten Buddhismus damit. Aber hier sitzt kein Buddha inmitten der Straße. Nein, das Thema der Ruhe ist nicht speziell ein buddhistisches Thema, sondern es ist ein zutiefst biblisches Thema. Ruhe. Und dazu der Predigttext. Es ist, Hebräer 4, Vers 9 bis 11, es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun eifrig bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen. Als erstes will ich abgrenzen, was Gottes Ruhe nicht ist. Es ist nicht Friedhofsruhe. Als Einstiegsbild war das super, aber um die Ruhe geht es heute nicht. Es ist nicht die Faulheit, die sagt, lass mal die anderen machen. Es ist nicht, dass ich mich betäube mit was weiß ich auch immer, Drogen, sonst was. Es ist nicht, dass ich auf dem Tisch Ruhe habe und unter dem Tisch und unter dem Teppich den ganzen Müll von Konflikten und was weiß ich. Es ist nicht, ist mir doch egal. Nein, es ist etwas anderes. Es ist etwas Stärkeres. Und in diesem Text habe ich mehrere Überraschungen, gleich auf der ersten Seite, warum ich dann auch auf diesen Text weiter zugehen wollte. Die erste Überraschung, es gibt sie. Die Ruhe. Es gibt sie. Die zweite Überraschung. Bei der Ruhe stehen zwei Worte, die ich dort nicht hingestellt hätte. Fleiß und Eifer. Das hätte ich bei Werken und bei Schaffen gemacht, aber nicht bei Ruhe. Ruhe in Verbindung mit Fleiß und Eifer. Nächste Überraschung. Ja, und wenn die Ruhe offensichtlicher da ist, dann will ich doch mal wissen, wie komme ich dahin? Es ist ein Weg. Es ist ein langer Weg. Ich nehme euch mal ein Stück mit. Und dazu brauche ich die Landkarte. Denn im Alten Testament fängt es an mit der Verheißung der Ruhe. Das verheißene Land, das Gott den Israeliten geben will, wird auch das Land der Ruhe genannt. Das ist also eins. Das verheißene Land ist das Land der Ruhe. Und in Hebräer 4, wenn es so heißt, es ist also, das klingt ja wie eine Zusammenfassung, in Hebräer 4 haben wir es mit einer Diskussion zu tun, die zwischen Juden und Christen wahrscheinlich schon lange, lange lief, nämlich die Frage, warum musste eigentlich das Volk Israel in der Wüste so lange unterwegs sein? Warum konnten die nicht, flupp, nicht gerade gebeamt, aber vielleicht doch den kürzesten Weg wenigstens nehmen und zur Ruhe kommen? Warum ging das nicht? Und Juden und Christen stritten sich und unser Text, Hebräer 4, es ist also noch eine Ruhe da. Auch wenn wir das nicht sehen, auch wenn die 40 Jahre da umhergeirrt sind, es ist eine Ruhe da. Und die Frage, die hat mich schon öfter beschäftigt, warum haben die nicht den kürzesten Weg genommen? Kurz ist auch relativ, aber es wären maximal 600 Kilometer gewesen. Da hätten die keine 40 Jahre gebraucht. Im halben Jahr, selbst mit Kleinkindern hätten die das geschafft. Ja? Nein, 40 Jahre. Was ist denn da los? Und ich kann mir vorstellen, bei manchen von euch ploppen jetzt hier so im Kopf Bildblasen auf, die ihr so vom Kindergottesdienst kennt, was so 40 Jahre in der Wüste da passiert ist. Ja? Da war kein Wasser, da war kein Essen. Elementare Dinge fehlten und es fehlte das Vertrauen zu Gott. Und dann kommt die Krönung. Dann verschwindet auch noch der Mose. Der auch noch weg, der hat uns hierher gebracht. Das war unser Verbindungsmann zu Gott, das war unser heißer Draht, jetzt ist der weg. Und was kommt? Wir machen uns selber einen Gott, kriegen wir doch hin. 40 Jahre. Und genau nach dieser Stelle, das finde ich das Unfassbare, nachdem die sich selber ihren eigenen Gott gebastelt haben, nachdem die da ihre Tänzchen gemacht haben, genau an der Stelle kommt Gott und sagt, ich selbst werde mit meinem Angesicht vorangehen und will dich zur Ruhe leiten. An der Stelle hat er nicht kurz und klein geschlagen, sondern hat gesagt, kommt mit, ich zeige euch den Weg. Ich gehe voran, ich zeige euch das Land der Ruhe. Unglaublich, was Gott da gemacht hat. Ich hätte es nicht gemacht. Ja. Aber er nimmt sie mit auf den Weg. Er nimmt sie auf den Weg in das verheißene Land. Und 40 Jahre auf und ab. Und mir geht es eigentlich so, ich denke, das ist wie in meinem Leben, auf und ab. Das ist nicht immer hier das Vertrauen, auf und ab. Manchmal stark, manchmal schwach. Und als sie dann endlich im verheißenen Land sind, im Land der Ruhe, ja, was passiert da? Vielleicht ploppen bei euch jetzt neue Fenster auf hier. Auch da, im Buch der Richter wird es beschrieben, immer wieder, sie vertrauen Gott, sie versprechen Gott, zu ihm zu stehen, dann vergessen sie ihn wieder, dann kommen wieder Feinde ins Land, dann beruft Gott neue Richter und das Ganze geht von vorne los. Das Volk Gottes, das nicht zur Ruhe kommt. Ich betone das Volk Gottes. Kein heidnisches Volk. Das Volk Gottes. Das Volk des Glaubens, das eifrig, hektisch von einem Event zum anderen läuft und sagt, hier ist es und da ist es. Nein. Hebräer 4, Vers 1. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Diese Sache mit der Ruhe scheint den Hebräern ziemlich ernst zu sein. Es ist also nicht irgendein nettes Beiwerk, das vielleicht so Nebenprodukt unseres frommen Glaubens oder unseres frommen Lebens ist. Nein, so lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibt, solange noch die Verheißung besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Die Ruhe ist was ganz wichtig. Seid eifrig drum bemüht. Ruhe suchen. Das ist auch eine Willensentscheidung. Statt Misstrauen, Vertrauen. Statt Unglaube, Glaube. Martha hat vorhin gesagt, wenn die Angst und die Sorgen wiederkommen, stopp. Statt Ungehorsam, Gehorsam. Und auch dann, wenn mein Leben nicht so läuft, wie ich es gerne hätte, zu glauben, dass Gott mein Leben sicher in der Hand hat, dass da was Gutes draus wird, das ist doch unsere Herausforderung. Und das mitzunehmen in alle Höhen und Tiefen unseres Lebens und ihm zu vertrauen, ja, in deiner Hand ist mein Leben gut aufgehoben. Wo das Vertrauen fehlt, ist der Ungehorsam nicht weit, wie beim Volk in der Wüste. Hebräer 3, Vers 18 lesen wir, zu wem sprach denn Gott, dass sie seine Ruhe niemals finden sollen? Er sprach es zu denen, die ihm ungehorsam waren. Und in Hebräer 4, Vers 3, in eine Ruhe gehen wir nur ein, wenn wir gläubig sind. Ein Ausschlussverfahren Gottes? Die dürfen rein, die dürfen nicht rein? Nein. Es ist eine logische Konsequenz. Wo das Vertrauen fehlt, kann ich nicht in Gottes Ruhe kommen. Wo das Vertrauen fehlt, werde ich unruhig. Wenn ich Unruhe in mir wahrnehme, dann kann ich das als ein Signal verstehen, dass irgendwas in Unordnung geraten ist und ich bekomme durch das Signal eine Chance, die Ordnung wiederherzustellen. Unruhe, die ich erlebe, die ich erleide, die kann sowas wie ein Frühwarnsystem sein. Ich sage, Moment, irgendwas stimmt nicht. Warum bin ich jetzt so hektisch? Warum bin ich so unruhig? Warum bin ich so sorgenvoll? Und. Lieber Gott, ich will zurück in deine Ruhe. Und die Bibel spricht von der Möglichkeit, sogar in schier aussichtslosen Situationen in der Ruhe zu bleiben. Ähnlich wie in unserem Einstiegsbild, wo der mit seinem Liegestuhl in dieser feuerroten, brennenden Umgebung ist. Es sind so viele Themen, die uns auf der Seele brennen, wo wir denken, da musst du was machen, da kannst du nicht zuschauen. Jesaja 7, Vers 4 sagt der Prophet zum König, bewahre die Ruhe und sei ohne Furcht, dein Herz verzage nicht wegen dieser beiden rauchenden Brennholzstummel. Brennholzstummel werden die genannt, was Mächte waren, einst sogar eine Supermacht. Der Prophet sagt, Brennholzstummel. Martha sagt, Steinchen im Getriebe. Raus. Die Botschaft des Propheten an den König Ahas heißt, nur wer feststeht im Glauben, hat Bestand. Aber wir haben auch Beispiele aus dem Neuen Testament, die Jünger im Boot. Wie springt die Angst sie an, als der Sturm kommt? Erst als sie wieder auf Jesus schauen, kommen sie zur Ruhe. Ruhe, das neutestamentliche Gebot. Um was geht es in dieser Ruhe und wie können wir da hinkommen? Das sind die nächsten Sachen, die ich mit euch anschauen will. Und dazu gehört auch, dass Gott in seiner Schöpfung, in unserem Gehirn, ein Ruhenetzwerk angelegt hat. Ein Ruhenetzwerk hier drin. Das wurde von Neuropsychologen bestätigt. Solange der Mensch lebt, kann vieles schlafen, aber das Ruhenetzwerk ist immer aktiv. Mit einer Leistung von etwa einer 20-Watt-Glühbirne werkelt das vor sich hin. Das geht beim Schlafen, das geht aber auch tags. Und zwar, wenn wir unser aktives und zielstrebiges Denken, das will ich schaffen, das mache ich machen, muss ich machen, das ist meine Belohnung und so weiter, wenn ich das wegtue, dass das Ruhenetzwerk arbeiten kann, das sind die genialen Momente, wo man dann den Lichtblick graben kann, wo mir plötzlich einfällt, wo der Schlüssel liegt. Solange ich darüber nachgedacht habe, fällt es mir nicht ein. Wenn ich das Ruhenetzwerk eine Chance gebe zu arbeiten, dann arbeitet es mir Dinge zu. Ich könnte auch sagen, Gott arbeitet mir dann dort zu. Dass mir Kreativität zufällt, dass mir Gedankenspiele im Kopf möglich werden, die mit Anstrengung nicht machbar gewesen wären. Gottes Anlage in meinem Gehirn, das Ruhenetzwerk. Er hat mir was zu sagen. Warum suchen manchmal Menschen die stillen Tage im Kloster? Gott will mir was sagen. Die haben gemerkt, ich brauche diese Ruhe, dass Gott wieder was zu mir sagen kann. Eine Anlage Gottes in uns. Jawohl. Und wie kann das nun aussehen? Da ist das schlafende Kind wie ein entwöhntes Kind bei der Mutter. Wir lesen im Psalm 131, ich habe meine Seele gesetzt und gestillt, so ist meine Seele in mir wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Da ist auch von der Ruhe, vom zur Ruhe kommen die Rede, vom gestillt sein. Als erstes würde uns wahrscheinlich ein Bild einfallen, wo ein Kind wirklich gestillt wird. Aber, das finde ich total interessant an diesem Psalmvers, da ist die Rede von einem Kind, das entwöhnt ist. Das ist also was anderes. Und in Israel wurden die Kinder ja viel länger gestillt. 3, 4, vielleicht bis ins 5. Jahr. Sie haben ihren Trost immer wieder bei der Mutter gefunden im Stillen. Jetzt ist von dem entwöhnten Kind die Rede. Und ich habe es gesehen bei meinem Enkel, das hatte Fieber, es tat alles weh, es konnte nicht mehr. Und ging zur Mama und sagte, Mama, nimm mich in den Arm. Und dann war es gut. Seine Sorge, seine Unruhe war dort am richtigen Fleck bei der Mutter im Arm. Seine Bedürfnisse gestillt wissen, gestillt oder ungestillt. In den Armen Gottes aufgehoben zu sein, so wie dieses Kind. Mama, nimm mich in den Arm. Ein Bild der Ruhe, die wir erleben können, mitten im Sturm, mitten in der Krankheit, mittendrin. Ein anderes Bild aus der Bibel für Ruhe, als ein sich bergen bei Gott. Leider habe ich keine bessere Auflösung gekriegt von diesem Bild. Es ist im Psalm 17, Vers 8, aber auch in anderen Psalmen die Rede von im Schatten seiner Flügel Zuflucht zu finden. Im Schatten seiner Flügel. Da muss ich an die Flügel bei der Bundeslade denken. Die Engel, die Cherubin, die über der Bundeslade thronen und deren Flügel sich dann sozusagen über ihren Köpfen wieder treffen und darin ein Raum entsteht, in dem man sich bergen kann, in dem man sich zurückziehen kann. Ob bei dem Psalm wirklich an dieses Bild gedacht wurde, weiß ich nicht. Für mich gehört es dahin. Der Raum zwischen den Flügeln als Raum der Gegenwart Gottes. Nahum 1, Vers 7. Der Herr ist ein Zufluchtsort am Tag der Bedrängnis und er kennt die, die sich bei ihm bergen. Gebet als Chance des Sich-Bergens bei Gott. Wie Daniel im babylonischen Großreich, der dies mehrmals am Tag erlebte, wenn er in seinem Obergemach auf seine Knie fiel und betete. Sich bergen. Aber auch als ein stabiler Standort, wie eine Burg. Der meinen Füßen festen Grund gibt, dass ich sicher stehe. Das ist auch Ruhe. Ruhe für Entscheidungen. Ruhe, das Wichtige vom Dringenden zu unterscheiden. Ruhe, Herausforderungen anzunehmen oder auszuschlagen. Das kann manchmal genauso wichtig sein. Ruhe, dass der Erfolg mir nicht zu Kopf steigt und der Misserfolg mich nicht kopflos macht. Ich habe einen festen Stand bei Gott. Hebräer 4, Vers 9. Es ist eine Ruhe vorhanden. Da ist eine Ressource von Gott angelegt für sein Volk, für seine Gemeinde, für dich, für mich. Ein natürlicher Bestand, den wir zum Leben brauchen. Der ist da für uns. Und Hebräer 4 will uns ermutigen, dass wir uns auf den Weg machen, diese Ruhe für uns zu entdecken. Das ist seine gute Nachricht. Wir können diesen Schatz heben. 40 Jahre wie die Israeliten oder wir werden es sehen. Was gehört dazu? Was können wir bewusst aktiv tun, diesen Schatz der Ruhe zu heben? Dazu gehört es, das wegzutun, was uns belastet, was uns unruhig macht. Sorgen oder Sünde. Hier ist ein Bild, das kommt aus den Scottish Highland Games. Die haben eine Sportart, die wir hier nicht kennen. Die stemmen oder schleudern Steine weg. Und deswegen habe ich das mal hier genommen. Man ahnt noch den großen Stein so rechts oben im Bild, wie der mit aller Wucht und aller Kraft weggeschleudert wird. Jesaja 52. Gott warf unser aller Sünde auf ihn. Alle Sünde aus Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft ist vergeben. Wir stehen perfekt und sauber wie frisch gefallener Schnee vor Gott. Ich darf meine Sünde auf ihn schleudern, mit aller Kraft, mit aller Wucht. Das strengt schon ein bisschen an, aber weg. Auf ihn, dazu ist er da. Dazu ist er gekommen. Und das heißt auch, ich darf mir selber vergeben. Nicht nur anderen Schuld vergeben, Vergebung zusprechen. Ich darf auch mir vergeben. Denn ich höre, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott sagt, wirf zu mir, was dich beschwert, was dich lähmt. Gott sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Psalm 21, liebe Leute, schüttert euer Herz vor ihm aus. Lass es raus, lass es los. Heul dich aus, Heilsamkeit der Tränen. Loslassen, was uns gefangen nehmen will. Weg die negativen Gedanken, weg die Vorwürfe gegen einen selber. Weg das ich will, ich muss, weg das ich vergleichen, weg das Sorgen. Das sind die Momente, in denen eine Erleichterung wachsen kann. Der Stein ist weg. Eine Gelassenheit, wie sie menschlich nicht nachvollziehbar ist. Weg. Das nächste Bild. Es gibt Dinge, die kann ich nicht ändern. Alles, was in meinem Leben gewesen ist, ich kann es nicht ändern. Es ist da. Ich würde es gerne manchmal in die Tonne kloppen und dann kommt Montag die Müllabfuhr und weg ist es. Geht aber nicht. Da gibt es Sachen, mit denen muss ich irgendwie klarkommen. Was ich aber machen kann, ich kann einen Wechsel vornehmen. Ich kann meinen Blick darauf ändern, meinen Blick auf das Vergangene. Denn meine Ehre kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. So wie Jesus sein Leben für mich einsetzt und es damit wertvoll macht, darf ich mein Leben wertvoll achten. Egal, was Menschen von mir halten oder mir angetan haben, wie sie mich verletzt oder verachtet haben, meine Würde, meine Ehre kommt von Gott. Sie kommt von ihm. Psalm 62. Mein Heil und meine Ehre sind bei Gott. Das heißt, ich darf mich selber annehmen. Mein Alter, meine Endlichkeit, meine soziale Stellung, meine familiäre Situation. Zu glauben, dass Gott mich gut gemacht hat und zu seinem göttlichen Ziel bringt. Ich muss also meine schwierigen Lebenssituationen nicht verdrängen, in die Tonne kloppen und dann steht die immer noch rum. So, als ob der Müll nie abgeholt wird. Nein, ich kann meinen Blick darauf ändern, wenn ich sowas mache, wie ich schnapp mein Fotoalbum, mein ganz persönliches, privates, und ich lade Jesus ein, komm, guck das jetzt mal mit mir an. Es gibt Bilder, da sage ich, die würde ich mit vielen Leuten nicht anschauen, weil ich ihre blöden Kommentare nicht drauf hören will. Ja? Was Leute da manchmal loslassen können zu meinen Bildern. Ne? Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass da Leute sind, die haben so viel Liebe, so viel Annahme für das, was in meinem Leben war. Und dann stelle ich mir vor, Jesus sitzt neben mir, der guckt mit mir jetzt diese Bilder an. Und auf einmal kriegen diese Bilder eine ganz andere Verbindung. Dann sehe ich nicht mehr nur das Schlimme darin. Dann sehe ich nicht mehr den Mist. Dann kann ich sehen mit Jesu Augen, was aus diesem Mist Gutes geworden ist. Der andere Blick, der andere Blick auf mein Leben. Diesen Blick kann ich wechseln mit Jesus an meiner Seite. Alles, was mich da noch belastet, alle meine Fragen, meine Unruhe, meine Trauer, ich trage es nicht allein. Wir lesen, er nahm auf sich unsere Krankheit, unsere Schmerzen. Das heißt doch, es ist aufgehoben. Im doppelten Sinn des Wortes. A, es gilt nicht mehr. B, es hat einen Platz bekommen. Es wird nicht am Boden zertreten und liegt dann da als Stolperstrick rum, sondern Es kriegt einen Platz, es wird wertgeschätzt, es wird gewürdigt und ich kann es auch immer wieder mal anschauen. Muss ich nicht, aber kann ich. Aufgehoben. Und ein nächstes, wie ich zu diesem zur Ruhe kommen kann. Ich habe hier Englisch bemüht, weil ich an der Stelle das Englisch angenehmer und weicher finde als gut gemacht. Ja? Der Kleine hier, well done. Bisschen gerupft sieht er aus, oder? Macht nichts, gut gemacht. Well done. Wertschätzend mit dem umgehen, was ist. Wieder mein Enkel hat irgendwas gemacht, zum ersten Mal das und das geschafft. Steht meine Tochter daneben und sagt, well done. Und der Kleine guckt sie an und strahlt. Und vergisst, dass er sich gerade das Knie aufgeschlagen hat. Bei seinem Versuch, irgendwas gut zu machen. Well done. Nach getaner Arbeit sollten wir uns das immer mal gönnen. Du hast das gut gemacht, anstatt gleich zum nächsten zu rennen. Und das muss ich auch noch machen und das muss ich noch machen. Nein, innehalten und dir selber sagen, gut gemacht. Well done. Dich darüber freuen, es anschauen, es würdigen. Auch was du an Kraft reingesteckt hast, auch was du an Aufopferung reingesteckt hast, auch das, was du an Schmarrn dir dabei vielleicht zugezogen hast. Und nach all diesen Impulsen möchte ich mit euch noch eine Perspektive anschauen, nämlich die Perspektive, wie kann das sein, wenn die Ruhe mehr Platz in meinem Leben hat? Eigentlich habe ich zwei Bilder, das von dem Huhn und dann habe ich noch eins vom Advent, könnt euch nachher aussuchen, welches schöner ist. Das Bild von dem Huhn, eigentlich muss man sagen die Glucke, und ich weiß nicht, wer von euch sowas mal erlebt hat, eine Glucke, die ihre Küken behütet. Die Küken, die unter ihren Fittichen einen Platz finden und so ein paar ganz mutige tun das hier auch auf unserem Bild. Die anderen bleiben unter den Flügeln, man sieht ganz viele Beinchen unten raus, aber nur zwei Köpfchen von den Küken, die mutig der Gefahr entgegenschauen. Sie wissen sich an diesem Platz geborgen, geschützt. Und die Perspektive für uns in der Ruhe ist doch, dass wir diese tröstende Ruhe von Gott erleben dürfen und dass Gott für uns kämpfen wird, wie so eine Glucke für ihre Küken. Wer das mal erlebt hat, wie eine Glucke losgehen kann, wenn die ihre Küken verteidigt, so geht Gott für uns los. Dass wir Schutz unter seinen Fittichen haben. Wann habe ich das letzte Mal selber solche Ruhe, solche Geborgenheit erfahren? Und da gibt es solche Lichtpunkte. Zum Beispiel, wenn wir im Hauskreis zusammensitzen und uns austauschen über Schmerz, über Freude und dann füreinander beten. Wenn wir in der Fürbitte einander umbeten und das alles Gott hinhalten, das sind für mich solche Momente, wo ich diese Ruhe erfahre. Oder wenn wir in der Seelsorgeschulung hier in der Gemeinde in den Praxisgruppen zusammen waren, da waren auch solche Momente, wo diese Ruhe dann Platz gefunden hat, wo in mir das zur Ruhe kam und ich Gottes Nähe so erleben konnte. Unsere Perspektive als das Volk Gottes, als seine Gemeinde, eine Gemeinschaft der Geborgenen unter seinen Fittichen. Unsere Perspektive, Gemeinde als Gemeinschaft derer, die wissen, wo sie hin müssen, wenn Gefahr kommt. Gemeinde als Gemeinschaft derer, die immer wieder Geborgene sein werden. Und jetzt das Adventsbild. Ich habe auf meinem Frühstückstisch eine Pyramide stehen, eine echte aus dem Erzgebirge. Pyramiden haben es so manchmal an sich, die laufen, manchmal auch nicht. Unsere Pyramide läuft, vorausgesetzt, ich stehe nicht ständig auf und muss noch einen Löffel holen oder der Zucker fehlt noch für den Kaffee oder das fehlt noch. Wenn ich das mache, dann reagiert meine Pyramide, bleibt stehen. Aber meine Pyramide läuft vorzüglich, wenn ich ruhig bin. Unser Tag läuft besser, wenn wir Gottes Ruhe in uns haben. Ich wünsche euch eine gesegnete Adventszeit in Gottes Ruhe.